liebe Frau Berwege-Konzelmann, ich freue mich sehr, dass dieses Gespräch heute stattfindet. Ich studiere derzeit an der PH Bern im Institut für Primarstufe. Ich bin angehende Lehrperson und ich habe Sie zu diesem Interview eingeladen, um über Twice Exceptional Kinder, insbesondere hochbegabte Kinder mit ADHS zu sprechen und auch über Ihr Angebot. Und dafür möchte ich Sie bitten, ob Sie sich am Anfang vorstellen könnten.
Liebe Frau Geldof, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, genau. Mein Name ist Katrin Berwege-Konzelmann. Ich sitze jetzt gerade hier in Zürich-Oerlikon in meiner Praxis und habe über viele Jahre Kinder in Mentoraten, das sind 1:1 Begabungsförderung, begleitet und begleite auch Eltern mit der videobasierten, entwicklungsorientierten Marthe-Meyer-Methode. Und einer meiner großen Schwerpunkte ist die Twice-Exceptional-Thematik, wo ein hohes Potenzial mit einer Aufmerksamkeitsthematik auch immer wieder eine Rolle spielt. Daneben auch hohe Sensibilität und Perfektionismus, starke Gefühle sind oft ein Thema.
Danke vielmals. Als Einstiegsfrage möchte ich Sie zuerst fragen, welche Anliegen oder Beobachtungen Ihnen derzeit besonders häufig begegnen, wenn Eltern oder auch Lehrpersonen mit einem Kind zu Ihnen kommen, das sowohl eine hohe Begabung als auch ADHS-Merkmale zeigt.
Also erstens ist es so, dass es häufig, also häufig sind es Eltern, die zu mir kommen. Klar, manchmal werde ich auch von Lehrpersonen oder auch Kinderärztinnen empfohlen. Und ich glaube, wenn die Thematik so offen auf dem Tisch liegt, wie jetzt hier, also man weiß schon, es ist ein hohes Potenzial und man weiß schon, es ist eine ADHS-Thematik, weiß man eigentlich vom neurodivergenten Hintergrund schon viel. Oft ist es natürlich nicht so. Also
Ja.
oft ist es natürlich so, dass Eltern sehr herausgefordert sind mit ihren Kindern zu Hause. Oft sind es sehr versierte Eltern, sie sind feinfühlig, sie sind zugewandt und stehen mit ihren Kindern permanent immer wieder an, mit starken Gefühlen, mit Überreizung. Sie probieren vieles aus, es nützt nichts und sie wissen wie nicht weiter. Also quasi wie so herkömmliche Tipps und Kniffs helfen nicht wirklich weiter. Sie vermuten, die Situation ist sehr viel komplexer und vielschichtiger, als sie vermuten. Und oft ist es ja aber auch so, dass eine Twice-Exceptional-Thematik sehr schwierig zu erkennen ist. Also sei das jetzt von Eltern, von Fachleuten, von abklärenden Fachpersonen, dass das manchmal lange Wege sind, bis man zu einer Diagnose kommt.
Wenn jetzt so Eltern und ihre Kinder zu Ihnen kommen, wie verläuft dann so ein erster Beratungstermin?
Ich habe Fragebogen, die die Eltern und auch die Kinder ausfüllen. Also einerseits auch nochmal, um genau zu eruieren, wo sind die also Herausforderungen, wo sind die Problemstellungen, wo stehen sie an in der Erziehung. Und also die Bereiche, die ich beleuchte, sind eine hohe Sensibilität, die ja auch Überschneidungen zum Beispiel zu einer ADHS-Thematik hat. Wobei, wenn ich über Sensibilität spreche, sind das eher Persönlichkeitsmerkmale, in dem Sinn nicht diagnostisch, in dem Sinn relevant. Und doch gibt es viele Überlegungen aus dieser Literatur, die den Eltern helfen, zum Beispiel eine Reizreduktion und auch über die Begabung und wo sind Interessen und Stärken. Das gleiche bei den Kindern auch. Also dass ich wie sehr schnell auch also die Probleme wahrnehme, aber auch mich sehr schnell auf die Stärken fokussiere. Also wo sind die Interessen, wo sind Begabungen? Das ist wie ein erster Schritt. Und aufgrund von dem eigentlich wie in einem Gespräch gebe ich den Eltern schon erste Anregungen, zum Beispiel auch, dass sie ins Gespräch gehen sollten mit den Lehrpersonen und was sie da genau, also wie sie sich da genau äußern könnten. Das ist das eine. Und dann aber auch, dass wir wie eine Ausgangsfrage fürs videobasierte Coaching herauskristallisieren. Zum Beispiel, wie lernt ein Kind besser mit seinen Gefühlen umzugehen? Wie kann man deeskalieren? Das wäre eine Fragestellung. Oder wie kann man ein Selbstvertrauen aufbauen? Oder wie kann man ein Kind unterstützen in der Selbstorganisation und Steuerung, dass es das wie besser aufbaut? Beispiele.
Da sind wir ja schon eigentlich bei vielen auch schulischen Themen, dass das Kind eben dann das Selbstmanagement oder die Gefühle dann auch in der Schule entsprechend regeln kann. Vorerst kommt die Eltern zu Ihnen mit Anliegen, eben um das Kind zu Hause begleiten zu können. Und in der Schule sind diese Fähigkeiten auch sehr wichtig. Können Sie dann in Ihrem Coaching, in Ihren Beratungen die Kinder und die Eltern so weit stärken, dass sie eben diese Fähigkeiten auch in die Schule mitnehmen können?
Ja, ich denke schon, weil also aus dieser entwicklungsorientierten Matthäus-Sicht ist natürlich die Basis der Selbstregulierung ist die Selbstwahrnehmung. Also ich muss mich zuerst wahrnehmen, dass ich mich regulieren kann. Und regulieren heißt Gefühlsregulieren, Selbststeuerung, Selbstorganisation, Problemlösefertigkeiten, Selbstständigkeit und auch Selbstvertrauen. Und wenn ich ein Kind darin mehr aufbauen kann, dann kann das, also dann kann es sich auch besser steuern. Und ich denke, das ist manchmal ja das auch das Problem, dass man wie theoretisch gute Lernstrategien und Methoden hat, aber das Kind noch gar nicht die Selbstwahrnehmung, dass es eigentlich wie Informationen auf einer Metaebene auf das wirklich zugreifen kann und das umsetzen kann. Ich denke, das ist manchmal auch ein Problem.
Was könnte ich als Lehrperson denn in so einem Fall mit jetzt einem Kind machen, wo ich merke, ah, diese Selbstwahrnehmung ist noch nicht so ganz vorhanden oder da dürfte man noch unterstützen?
Also in der Mathemeo, Sicht, also das ist aber ein quasi ein therapeutischer Blick und nicht in dem Sinn ein schulischer, aber ein therapeutischer wäre, dass man diesem Kind eine Tonspur gibt für seine Selbstwahrnehmung. Also mit anderen Worten, wenn ich zum Beispiel sehe, das Kind ist konzentriert und an der Sache, das dann dem auch Wörter gibt. Also du bist ganz konzentriert am Arbeiten. Also dass das Kind eigentlich für das gelingende Verhalten eine Information bekommt. Also aha, so fühlt sich konzentriert sein an und nicht nur für negatives Verhalten Informationen bekommt.
Ja, also wie positive Bestärkung im Moment.
Das oder auch wie du denkst nach, das ärgert dich jetzt oder wie eine Tonspur für die Selbstwahrnehmung gibt. Und es gibt wie verschiedene Ebenen auf der Handlungsebene, Initiativebene und Gefühlsebene. Das ist das eine. Und ich denke aber auch im schulischen Setting ist natürlich auch sehr wichtig, wie positiv leitet eine Lehrperson. Also wie klar sind Strukturen, wie gut gibt es sich Wörter, gibt eine Lehrperson sich Wörter, wie gut liest sie auch die Signale von den Kindern im Klassenverband. Und klar, das sind sehr komplexe, vielschichtige Situationen als Lehrpersonen, wo man auf vielen verschiedenen Ebenen sehr gefordert ist. Aber genau das sind so Inputs, die natürlich auch eben, es ist eine komplexe, vielschichtige Situation mit vielleicht 25 Kindern und von denen verschiedene Kinder mit sonderpädagogischen Bedürfnissen. Das ist sicher nicht ganz einfach.
Diese Strukturen und Regeln und eine gute Leitung, die bringt jetzt einem Kind zum Beispiel mit ADHS-Merkmalen sicher Vorteile, dass es sich daran orientieren kann. Wenn wir jetzt auch noch auf die Seite der Hochbegabung eingehen wollen, da ist diese Selbstwahrnehmung oder Selbsteinschätzung auch sehr wichtig. Könnte ich auch das als Lehrperson noch mehr begleiten mit diesem Drei-Ebenen-Ansatz, oder?
Genau, also ich denke, was ja beim, also quasi aus dem Blick von eben hochbegabten Kindern auch oft so ist, dass natürlich ein Umfeld auch sehr intellektuell auf solche Kinder reagiert. Also ich bin sehr am Diskutieren, ich bin sehr auf einer Metaebene. Und aber auf der Ebene Selbstwahrnehmung und Regulierung brauchen die Kinder andere Informationen, also wie das, was ich gesagt habe. Und ich möchte aber nochmal den Begriff Strukturen und Regeln aufgreifen, weil ich glaube, aus Sicht von Mathemeo versteht man da etwas anders darin. Also positiv leiten heißt, ich mache mich als Lehrperson sichtbar, ich gebe mir Wörter, ich bin klar, nehme vielleicht noch Gestik dazu, um meine Informationen größer zu machen. Also ich bin sehr bei mir in meiner Eigenkraft und mache mich in meinem Lied sichtbar. Und eigentlich durch das gebe ich dem Kind Struktur und Orientierung. Da meine ich nicht starre Regeln. Das geht nicht, es geht wie um etwas eine andere Geschichte.
Ich denke, auch diese ganzen Hilfsmittel sind auch für die Eltern sehr hilfreich, wenn wir nochmal da zurückgehen. Auch ihnen würden sie ja wahrscheinlich dieses natürliche Leiten auf diesen verschiedenen Ebenen anraten, um das Kind optimal zu begleiten. Und
Eben das Leiten geht oft mehr, aber das sind wirklich Nuancen. Das ist ja auch der Vorteil vom Film, dass ich sehr analytisch ka schauen kann, was gelingt gut, was ist die Interaktion, was braucht es jetzt exakt genau bei diesem Kind, welche Informationen. Bei hochbegabten Kindern ist es ja auch oft so, dass sie sehr autonomiebestrebt sind und selbstbestimmt. Und sie brauchen diesen Raum. Und da geht es wie auch nochmal sehr um die Frage, wie kann ich meine Kommunikation gestalten, dass ich eine gute Basis von Kooperationsbereitschaft lege.
Wie zeigen sich denn aus Ihrer Sicht die Verhaltens- und Erlebensweisen bei Kindern, die sowohl eben hochbegabt sind und ADHS-Merkmale aufweisen? Also Sie haben jetzt schon die Autonomie auch angesprochen.
Also ich finde auch, das ist ja manchmal auch noch schwierig. Also ich finde, es ist auch nicht immer so klar, wenn ich wie eine Beobachtung mache, zum Beispiel ein schnelles, komplexes, weites Denken, ist sicher ein Merkmal von hochbegabten Kindern und vor allem auch kleineren hochbegabten Kindern ist es ja manchmal auch so, dass sie sehr komplexe Ideen, mache jetzt mal ein Beispiel für eine Kugelbahn haben, die dann schon ein Motor hat oder noch ein Tunnel, das klingelt oder weiß nicht was, also sehr komplex und vielschichtig und noch ein Dynamo anbauen und dann aber Schwierigkeiten haben, um auf die Handlungsebene zu kommen. Und also zu kommen im Sinn von einzuschätzen, wie schwierig ist jetzt überhaupt diese Aufgabe von 0 bis 5, wie schätze ich sie ein, würde es auch einfacher gehen, so oder? Und ich denke aber auch, dass das gleichzeitig auch eine Aufmerksamkeitsthematik sein kann. Also die Kinder haben oft sehr viele vielschichtige, komplexe Ideen, wie priorisiere ich, was nehme ich, was ist realistisch, wie gehe ich überhaupt mit dieser Vielfalt an Ideen um und wie komme ich auf die Handlungsebene, kann sich sehr ähnlich ausdrücken. Und da brauchen die Kinder Begleitung, eigentlich in beiden Fällen. Das ist das eine bei Kindern dann mit einer Aufmerksamkeitsthematik. Was ich dort oft beobachte, ist, dass sie wie so in Hyperfokus kommen und wie in Situationen hängen bleiben und nicht weiterkommen. Oder wie sie verpassen, wie am richtigen Ort zu priorisieren, also dass sie wie am kleinen Detail wahnsinnig lange arbeiten und wie den Überblick verlieren. Das sind Sachen. Ich denke, zu Hause bei Eltern, sie ist es sicher auch die Frustrationstoleranz oder Impulskontrolle, die eine schwierig ist im Umgang mit den Kindern oder auch die Schwierigkeiten mit dem Start. Und natürlich auch die Organisation von Aufgaben so. Ja.
Also mit dem Start überhaupt ins Handeln zu kommen oder etwas anzufangen.
Ja, das sind
Ja.
Klassen so.
Ja. Sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, dass es, weil eben diese Thematiken sich auch überschneiden können, dass es oftmals auch schwierig ist, überhaupt so herauszufinden, also welche Diagnose es schlussendlich ist oder um welche Thematik es sich da handelt. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Nomination eingehen wollen, wie können jetzt Eltern oder auch Lehrpersonen an dieses Thema rangehen? Also was wird vielleicht zuerst oder was sieht man zuerst? Eher die ADHS-Thematik oder eher die Hochbegabten-Thematik? Oder wie kommt man da aufs Aufschlüsseln schlussendlich?
Also, was ich immer spannend finde, ist eben im schulischen Kontext, dass eben Kinder mit einem hohen Potenzial und einer Aufmerksamkeitsthematik, das kann oft relativ lang gehen, bis man das überhaupt realisiert. Weil ich denke, oft ist es ja auch so, dass eigentlich der schulische Blick ein bisschen ein anderer ist. Also quasi da schaue ich im Vergleich und ich schaue auch, ist das quasi in einer Bandbreite, wo ich das noch als regulär einschätze? Oder braucht es jetzt da wie noch eine besondere Förderung oder eine besondere Begleitung? Und bei diesen Kindern, also aus meiner Beobachtung, ist es oft erst dann ein Thema, wenn die Leistungserwartung steigt und das nicht mehr aufgeht und verschiedene Kinder kommen da relativ weit. Oder es gibt auch viele Erwachsene, wo man es erst eigentlich als bei Erwachsenen merkt und eigentlich im Grunde genommen aufgrund von Komorbiditäten, also die haben Depressionen, Burnout und aufgrund von dem fängt man an zu suchen. So kann das sein, dass eigentlich aus schulischer Sicht quasi die Leistungen absolut in einem guten Bereich sind oder sogar sehr guten Bereich und eigentlich diese Misfit oder eben auch Unpassung vor allem von den Eltern zu Hause gespürt wird. Weil wenn jetzt Kinder sehr introvertiert sind und emotional sensitiv, dann passen die sich in der Schule sehr gut an und sind unauffällig super gute Schüler und Schülerinnen und zu Hause. Da ist das große Desaster eigentlich, die flippen aus. Es ist wahnsinnig schwierig zu Hause. Und von dem her würde ich Eltern ermutigen, wirklich auch transparent zu kommunizieren, wie erleben sie das Kind auch zu Hause. Und zwar wertfrei, objektiv. Und auch den Lehrpersonen möchte ich sehr empfehlen, genau hinzuhören, was passiert zu Hause. Und auch wie von wirklich auch achtsam zu sein, dass sie die Eltern nicht in den Ecken stellen von, die haben ein Erziehungsproblem, die zu Hause, weil oft ist es so, dass eben diese Systeme die wirken. Oder wenn ich wie einen Misfit in der Schule habe, dann kann ich wirklich ein Problem zu Hause haben. Und das ist nicht unbedingt das Problem. Also von den Eltern. Das ist nicht unbedingt ein Erziehungsproblem. Es kann wie wirklich sein, es ist ein neurodivergentes, anspruchsvolles Profil, das sich in der Umpassung von der Schule zu Hause zeigt.
Sie haben jetzt die Zusammenarbeit oder den Austausch mit den Eltern und den Lehrpersonen angesprochen. Wie kann so eine Zusammenarbeit sehr gut funktionieren oder auf welche Punkte kann ich als Lehrperson achten oder können eben die Eltern achten, dass die Zusammenarbeit gewinnbringend fürs Kind ist?
Also ich denke auch, dass man nie probiert, möglichst neutral und wertschätzend und objektiv zu formulieren. Weil was ich manchmal auch so ein bisschen heikel finde, ist, dass, also klar, wenn jetzt wie vielleicht Lehrperson einen weiteren diagnostischen Schritt empfehlen, ist das ja schon so, dass man eine gewisse Hypothese hat. Aber es ist eigentlich nicht die Aufgabe der Lehrperson, eine Hypothese zu stellen. Weil das finde ich manchmal auch schwierig, wenn jetzt quasi eine Lehrperson sagt, ja, das ist sicher ASS, das macht jetzt mal ein Beispiel. Dann würde ich wie das sinnvoll finden, wie das auch vorsichtiger zu kommunizieren, dass man wie sagt, wir sehen, das ist das für das Kind sehr anspruchsvoll und wir nehmen auch wahr, auch ihr zu Hause seid sehr belastet, da macht ein als nächster Schritt eine diagnostische Beurteilung Sinn, um bessere Lösungen und bessere Begleitung für das Kind zu entwickeln. So, oder? Also, dass man da wie auch ein bisschen achtsam und vorsichtig ist, weil man ja nicht weiß, wo stehen die Eltern. Ist das dann ein Schock? Haben Sie einen großen Widerstand? Das sind auch oft sehr lange Prozesse. Also auch Eltern, die ich begleite, die brauchen oft einen Moment Zeit, bis sie eine gewisse Offenheit haben, diesen Schritt auch zu gehen.
Sind es denn aus Ihrer Erfahrung, also wer initiiert oder wer gibt den Anstoß eigentlich eher, dass man eben vielleicht einen Schritt weiter gehen sollte? Kommt das eher von den Eltern aus oder kommen dann Eltern zu Ihnen, die sagen, ja, die Lehrperson hat gesagt, wir sollten vielleicht da einen Schritt weiter
Also
abklären?
ich denke, es ist halt verschieden, oder wenn ich jetzt Kinder habe, die, und das ist verschieden, wie Kinder auf ein Misfit reagieren, also wenn Kinder sehr aggressiv und auffällig in der Schule werden, denke ich, dann wird das schnell hochgefahren, dass man diese Kinder auch anschaut, weil sie ja auch vielleicht einen schulischen Alltag wie ein bisschen behindern oder auf, dass sie dort wie auffallen, oder? Aber ich glaube eben diese stillen und introvertierten Kinder, die sich vielleicht auch nicht so äußern oder auch nicht kommunikativ so stark sind, die fallen dann wie ein bisschen durch. Und da sind es vermutlich eher die Eltern, die dann aktiv werden und vielleicht entweder ins Gespräch mit der Lehrperson gehen oder auch mit Psychologen, Kinderarzt, Ärztin.
Das so dann auch auf diesen emotionalen Leidensdruck eingegangen werden kann. Sie hatten eben auch die starken Emotionen angesprochen, mit denen Kinder auf diese Misfits reagieren. Wie gehen Sie da in Ihrer Beratungsfunktion auf diese Emotionen ein oder was hilft da?
Also eben einerseits versuche ich wirklich aufgrund der Fragebogen nochmal zu ergründen, was liegt hinter diesen Gefühlen. Und Gefühlen kann heißen, ich bin sehr aggressiv und extrovertiert, aber es kann auch heißen, ich werde depressiv verstimmt. Die Variante gibt es ja auch und ich denke, beide Varianten machen Eltern sehr Sorgen. Und da geht es wirklich auch nochmal zu ergründen, was ist hinter diesen Gefühlen. Also quasi geht es um vielleicht eine Unterforderung oder Überforderung in der Schule. Wie kann man da ins Gespräch gehen mit Lehrpersonen? Geht es vielleicht um hohe Ansprüche? Wie kann man die begleiten? Wie kann man deeskalierend wirken in der Situation? Wie kann man Emotionsregulierung aufbauen? Und Der Vorteil jetzt an dieser Mathemeo-Methode ist, dass ich natürlich in jedem neurodivergenten Profil arbeiten kann. Und wir können der Frage nachgehen nach passender Begleitung und Entwicklungsorientierung. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man wie nach einer gewissen Phase merkt, da kommt man jetzt auch an eine Grenze von Möglichkeiten und dann vielleicht eine diagnostische Beurteilung in Betracht ziehen muss. Ja.
Dass man dann wieder mehr weiß, in welche Richtung es noch gehen könnte oder wo das Kind Unterstützungsbedarf hat.
Ja.
Also dann, wenn wir jetzt nochmal zurück auf Ihre Beratung kommen, dann wird zuerst dieser Fragebogen ausgefüllt und danach kommt die videobasierte Beratung.
Genau.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft so etwas ab?
Also es ist so, dass die Eltern bekommen wie also am Anfang zwei Filmaufträge, eine freie Situation, das heißt, die Aktivität des Kindes ist im Zentrum, also das Bastel zeichnet, und die Eltern sind aufmerksam dabei und geben dem Kind Wörter, das ist die freie Situation. Und die strukturierte Situation ist, dass es gibt wie vermittelnde Elemente, also zum Beispiel man kocht zusammen oder man macht ein Spiel zusammen oder auch Hausaufgaben. Aber wichtig ist, dass man filmt nicht in die Problemsituation rein. Wir arbeiten drumherum und ich eigentlich wie, ich gebe anhand dieser kurzen Mikrosequenzen Informationen in Bezug auf die Fragestellung. So. Und baue die Methode auf. Und in der Regel ist es so, dass eigentlich wie die Situation sich oft dann auch entspannt. Und die Eltern auch dann wie sehr nochmal konkret wissen, auf was sie achten können und was auch viele Eltern schon gut machen. Also oft macht man intuitiv vieles gut.
Da eigentlich auch den Eltern wie diesen Wortschatz geben,
Und das ist
das
halt einfach,
funktioniert gut.
genau, also das, weil was ja auch oft ist, dass sich Eltern nicht mehr als selbstwirksam erleben. Oder sie fühlen, ich bin permanent wie auf Eierschalen. Ich versuche permanent eigentlich so eskalierende Momente zu vermeiden, weil das eben so schwierig ist, weil sie sich so hilflos fühlt, weil sie auch nicht genau wissen, wie be begleitet man Gefühle. Also, und filmbasiert können wir sehr exakt schauen. Und was ich manchmal auch, ich habe jetzt viele Jahre Kinder in Mentoraten begleitet, das mache ich nicht mehr. Was ich manchmal auch mache, dass ich Kinder dreimal anschaue, dass ich nochmal exakter schauen kann, auch in der Interaktion, was sind Themen von diesem Kind. Und das fließt dann wieder ins Elterncoaching rein.
Also, dass Sie direkt mit dem Kind arbeiten und das Kind auch fragen.
Also ich frage es nicht, ich arbeite gestalterisch, also eben visuell räumlich an Projekten, weil ich gehe nicht auf die Metaebene sprechen, sondern mich interessiert, wie ist das Kind unterwegs oder in welchen Situationen hat es eine Idee, fängt es an zu vermeiden oder was sind die Schwierigkeiten, was kann es gut, was sind die Stärken so. Also ich will im Handeln schauen, wie tickt das Kind oder ja, wo sind die Stärken, wo sind die Herausforderungen?
Ja, damit Sie es dann entsprechend auch wieder unterstützen können.
Unterstützen und diese Informationen auch den Eltern wieder zurückgeben kann und wie nochmal punktueller und gezielter auf begleiten können, ja.
Ja.
Und was ich eben auch schön finde, oder ich habe auch oft die Eltern oder die manche Eltern, die denken, ah ja, so eine Psychotherapie oder so, das wäre schon gut. Und das ist es natürlich auch. Also es gibt schon die Unterstützung, die sind wichtig. Aber ich sage auch ja, wenn ich jetzt ein Kind jede zweite Woche 1,5 Stunden sehe, dann habe ich wenig Eingriff. Aber wenn ihr zu Hause wisst, was ihr macht, Ihr habt viel das größere Lernfeld, um euer Kind zu begleiten, auch vielleicht mit einer neurodivergenten Situation ein positives Selbstwertgefühl zu entwickeln.
Das ist mir ja als Lehrperson im Klassenzimmer auch sehr wichtig, diese Kinder möglichst im Rahmen der Möglichkeiten individuell begleiten zu können.
Ja, genau.
Sie bieten ja auch Beratungen für Lehrpersonen an. Wie darf ich mir diese Beratungen vorstellen?
Also das wäre eben wirklich auch eine videobasierte Begleitung und ich muss aber ehrlich auch sagen, dass die selten genutzt wird. Weil oft ist es natürlich auch so, dass Lehrpersonen auch sehr belastet sind im schulischen Alltag, auch mit administrativen Arbeiten. Und wenn ich jetzt wie sagen würde, ich filme im quasi Klassenverband, würde das ja auch bedeuten, dass man die Einverständniserklärung von jedem dieser Kinder hätte. Und das ist halt wie oft auch kompliziert. Genau.
Wir haben jetzt angeschaut, eben wie Ihre Beratung funktioniert mit den Eltern. Wir haben besprochen, was Lehrpersonen auch in der Klasse tun können, um diesen Kindern, die betroffen sind von einer Hochbegabung und ADHS-Merkmalen, diesen Strukturen zu geben. Wir sind auf die Emotionen der Kinder dann auch eingegangen, die sie möglicherweise in der Schule nicht gleich zeigen wie zu Hause. Wir haben von der Abklärung gesprochen und auch wie es überhaupt zu so einer Abklärung kommen kann. Gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas, was wir an diesem Gespräch noch ergänzen sollten, was wichtig ist zu erwähnen?
Also ich denke nochmal zu den Rahmenbedingungen wie in der Schule ist es natürlich so aus Sicht, also wir haben ja vor allem so aus Sicht von Malte Meo gesprochen, aber es gibt ja natürlich auch wie strukturelle Anpassungen, die man vornehmen kann. Also quasi im schulischen Kontext ist quasi in Bezug auf eine Aufmerksamkeitsthematik ist eine Reizreduktion natürlich gut. Also sei das visuell einen guten Platz im Klassenverband zu haben, auch wie individualisiert auf die Bedürfnisse dieser Kinder eingehen zu können. Also die Möglichkeit, vielleicht auch mal in einen ruhigeren Raum zu gehen und dort etwas zu erledigen. Also auch das zu bestärken von eigentlich wie individuelleren Wegen so. Und aber auch, was ich auch sehr wichtig finde, dass man eben nicht nur von diesem schwächenorientierten Blick schaut, also sicher das auch im Blick hat, dass das Kind besondere Unterstützung im Lernen braucht. Vielleicht auch visualisiertere Informationen, um das besser abspeichern zu können. Aber auch vor allem auch den Blick auf die Begabung. Begabungsförderung im Regelunterricht und aber auch gerne ein Pull-out, also wenn eine Hochbegabung vorliegt, also wie ein Gruppenangebot. Und das bedeutet aber auch, dass Schulen Begabungskonzepte brauchen. Dass das wie einfach normal ist, dass das stattfindet, weil ich denke, auch in diesen individualisierten Settings, also wie jetzt zum Beispiel ein Pullout oder auch ein Mentorat, können eben solche eben vielschichtigeren, komplexeren Fragestellungen einfach wie besser und individueller begleitet werden.
In diesen Pull-out-Settings gibt es ja oft so projektartiges Lernen oder
Ja.
der Austausch mit anderen Kindern, die ähnlich komplex denken, dass es da eigentlich eine gute Basis gibt, um da dann eben ins Tun zu kommen, die Handlung dann auch wirklich anzufangen, begleitet vielleicht auch durch eben die Fachlehrpersonen, die es dazu braucht, die Kinder so spezifisch unterstützen können.
Genau, und was auch sehr wichtig ist, dass wenn man jetzt an Lernschwierigkeiten oder arbeitet, dass man da wie diesen Blick der Stärken, der Begabungsförderung von Interessen und Begabungen mitdenkt. Weil wenn ich diesen Weg gehe, dann ist es einfach so viel so, dass Kinder motivierter sind, sich als selbstwirksamer erleben und mehr Selbstvertrauen aufbauen können.
Sehen Sie das als eine der Herausforderungen von Twice Exceptional Kindern, dass dann häufig eher auf die Schwächen eingegangen wird und nicht unbedingt auf die Stärken, jetzt vielleicht im schulischen Umfeld, aber auch zu Hause?
Vielleicht, also ich denke, die Herausforderung ist, dass man einfach diesen Blick von beiden Richtungen hat, oder? Also, dass man wie beides involviert, weil man könnte ja auch sagen, du bist ja so begabt, dann musst du das doch können oder könntest du das? Und da gibt es ja auch Nuancen, dass sie dann halt vielleicht schon schnell und komplex denken, aber wie gewisse innere Modelle doch nicht haben. Und ich denke, das ist genau die Herausforderung. Wo braucht es was?
Und da ist sicher mal eben dieses Erkennen und Benennen sehr wichtig, das Sie jetzt ein paar Mal auch schon angesprochen haben. Alle Beteiligten und insbesondere das Kind auch wissen, ah, das ist jetzt, bei mir läuft das so ab und jetzt habe ich einen Plan und der nächste Schritt wäre jetzt, diesen Plan umzusetzen, beispielsweise, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben. Die Eltern unterstützen kann, diese Dinge zu benennen.
Genau, und was aber einfach eben videobasiert, sehe ich oft, das ist sehr, sehr komplex und kann von einer Sekunde auf die andere wirklich das eine oder andere brauchen. Es ist, also das, ich denke, das müssen wie auch Eltern wie anerkennen, wie anspruchsvoll das ist, ein solches Kind zu begleiten und dass sie da auch nett und freundlich mit sich selbst sind in der Anerkennung, wie anspruchsvoll das ist.
Genau. Ja, sehr eine spannende und weite Thematik, die wir da jetzt angesprochen haben. Ja, ich denke, gibt es noch irgendetwas, das hier jetzt gerade noch Platz hat, oder ist es für Sie so
Ich
in
glaube,
Ordnung?
es ist sehr ein facettenreiches Gespräch gewesen und ich denke auch, wir haben da im Gespräch vieles auch abgedeckt.
Ich danke Ihnen viel, viel mal für das Gespräch. Es war für mich als Lehrperson sehr interessant und bestimmt auch für ganz viele Eltern interessant, zu sehen, wie sie arbeiten und wie wir auf Kinder eingehen können, die einen großen Rucksack mitbringen und viele verschiedene spannende Facetten aufzeigen können. Danke vielmal.
Ihnen auch herzlichen Dank für Ihre spannenden Fragen und Interesse.